Ja, ich möchte zuerst die Gottesmutter grüßen und auch sie bitten, dass sie uns helfen möge, dieses 9. Gebot besser zu verstehen und vor allem, dass auch sie uns helfen möge, dann dieses 9. Gebot besser im Leben zu beherzigen. So will ich die Mutter Gottes, die Königin der Liebe, grüßen mit dem Gegrüßet seist du Maria und ihr diesen Vortrag anempfehlen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. O Maria, Königin der Liebe, bitte für uns. Ich will nochmal alle ganz herzlich grüßen, die jetzt zuhören beim Radio. Ich darf heute über das 9. Gebot sprechen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Ich denke, wir können selbstverständlich auch dazu fügen, du sollst nicht begehren deines nächsten Mann. Wir wissen ja, es ist eins von den 10 Geboten, das Gott schon dem Mose auf dem Berge Sinai geoffenbart hat. Wir wissen aber auch, dass Jesus dann gerade in der Bergpredigt nochmal dieses Gebot aufgegriffen hat und mit diesen Worten sogar noch uns mehr ans Herz gelegt hat. Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Da möchte ich gleich dazu sagen, weil manche vielleicht dann auch Probleme haben, wo beginnt die Sünde oder wo ist noch keine Sünde. Der neue Katechismus schreibt, die Begierde entstammt dem Ungehorsam der ersten Sünde. Auch wenn die Begierde selbst keine Verfehlung ist, stört sie doch die Ordnung der sittlichen Kräfte des Menschen und macht diesen geneigt, Sünden zu begehen. Das ist die Nummer 2515 im neuen Katechismus. So können wir sagen, dass die Begierde selber ist noch nicht die Sünde, aber wenn der Mensch dann zustimmt, noch Gefallen daran hat, dann ist es die Sünde. Die Heiligen, besonders auch der heilige Alphons von Liguori, unterscheidet auch hier ganz besonders zwischen den zwei Begriffen Sehen und Schauen. Also ist ja wohl ein Unterschied, dieser kurze Blick oder dann das lange Hinschauen. Auch das ist wichtig heutzutage zu wissen, weil wir leben in einer Welt, wo gerade das 9. Gebot nicht mehr beachtet wird. Wenn wir an die ganzen Reklamen denken, auch im Fernsehen oder so im Internet, wo man ganz plötzlich auf irgendetwas stoßen kann, obwohl man es gar nicht will, das ist wichtig zu wissen. Wenn dieser kurze Blick ist und ich sofort sage, nein, Herr, ich will nicht sündigen, ich stimme nicht zu, ich habe nicht gefallen, dann ist es keine Sünde, oder viel mehr noch. Wir wissen, wenn wir der Versuchung widerstehen, dann gewinnen wir die Tugend der Reinheit. Dagegen, wenn man kurz hinschaut, aber dann verweilt oder vielleicht sogar lange verweilt und dann auch anfängt, im Internet andere Dinge suchen, dann ist es sicher eine Sünde, kann sogar eine große Sünde sein. Denn gerade hier auch an verschiedene Leute, die darüber gejammert haben, besonders Ehefrauen, dass ihre Ehemänner zu lange vor dem Internet sitzen und dann keine Zeit mehr haben für die Familie. Ich habe sogar schon Berichte gelesen, wo einer geschrieben hat, dass seine Ehe kaputt gegangen ist durch die Pornografie, der er ständig verfallen ist durch die verschiedenen Medien. Aber wir wissen sehr genau, wie schwer das ist, hier diesen Kampf zu gewinnen. Deswegen möchte ich hier einen ganz wichtigen Punkt einfügen, der für mich auch in meinem Leben sehr wichtig ist. Und das ist die Hilfe der Gottesmutter, der Immaculata, der unbefleckten Empfängnis. Wir haben gerade jetzt am 8. Dezember das Fest der unbefleckten Empfängnis gefeiert. Es ist ein schönes Bild, wie die Immaculata, die unbefleckte Empfängnis dargestellt ist. Wir sehen die Gottesmutter und unter ihren Füßen ist die Schlange. und dieser Schlange zertritt sie den Kopf. Damit ist hingewiesen auf das Bild von Genesis 3,15 und wie auch das Vatikanische Konzil Lumen Gentium Nummer 55 sagt, dass die Mutter Gottes bereits damals eben parativ, schattenhaft angedeutet wurde, eben als Gott sagte, dass eben der Sieg über die Schlange stattfinden wird und der dann für uns gefallene Menschen eine große Hilfe sein wird. Also die Gottesmutter hat die Schlange zertreten. Sie ist die Schlangenzertreterin, aber sie möchte auch uns helfen, die Schlange in unserem Leben zu zertreten. Wir wissen, die Schlange ist ein Bild aus dem Alten Testament, aus dem Buch Genesis. Damit ist der Satan gemeint, der böse Geist. Wir wissen, die Gottesmutter hat nie dem Teufel gedient. Sie war immer ganz rein, ganz unbefleckt, ganz makellos. Wir wissen gerade, dass auch die Gottesmutter dank der Verdienste Jesu Christi vor der Erbsünde bewahrt worden ist. Also sie hat auch nie einen Augenblick der Macht des Bösen gehört. Und so möchte auch sie uns heute helfen und möchte uns bewahren vor dem Bösen. Wenn wir hier an die Schlange denken, den Satan, das Böse, dann wissen wir, dass damit auch all das Böse gemeint ist, das in uns auch zu finden ist. Das ist vor allem der Egoismus und der Stolz. Und so will die Mutter Gottes uns helfen, dieses Böse in unserem Leben zu besiegen. Dieses Bild finden wir auch im Gebet zum heiligen Erzengel Michael, wo Papst Leo der 13. zum heiligen Erzengel Michael beten lässt, bitte für uns den Gott des Friedens, den Satan zu zermalmen unter unseren Füßen, auf dass er nicht ferner vermöge, den Menschen zu schaden. Das heißt mit anderen Worten, Gott wird uns die Hilfe geben, die Gottesmutter wird uns die Hilfe geben. Aber wir müssen auch unseren Beitrag dazu leisten. Wir müssen kämpfen, wir müssen beten, wir müssen die Gelegenheiten meiden, aber die Gottesmutter wird uns helfen. Ich habe deswegen diesen Punkt gleich am Anfang genannt, weil ich immer wieder mit dieser Sache konfrontiert werde, auch in der Seelsorge, und weiß, wie schwer das ist, den Menschen sich von den unreinen Sünden zu befreien. Der Mensch kämpft und schafft es doch nicht. Und so hat mir einmal mein Beichtvater diesen guten Rat gegeben, gerade im Kampf um die Reinheit, immer wieder die Gottesmutter zu bitten. O Maria, bewahre mich vor dieser Sünde. Ich habe es auch anderen immer wieder als Rat sagen dürfen, dürfte immer wieder feststellen, ja, die Gottesmutter hilft wirklich. Sie hilft uns in diesem Kampf. Sie bewahrt uns vor der Sünde. Nach dieser Einleitung möchte ich zuerst auf ein anderes biblisches Bild zurückgehen, auf ein negatives Bild. Es geht um David und Bathseba. Es ist ein Beispiel, wie der Mensch in sehr schwere Sünde fallen kann, wenn er sich gerade nicht beherrscht und eben nicht dem 9. Gebot Gottes folgt. Im 2. Buch Samuel, Kapitel 10, Vers 2, lesen wir, als David einmal zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Flachdach des Königspalastes hin und her ging, sah er von dort aus eine Frau, die badete. Die Frau war sehr schön anzusehen. David schickte jemand hin und erkundigte sich nach ihr. Und dann wissen wir, wie es weiterging. Dieses Hinschauen, dieses lange Verfeilen bei diesem lüsternen Blick hat dann David in die Sünde des Ehebruchs getrieben. Er hat dann gesündigt mit dieser Frau, aber es blieb nicht bei der Sünde des Ehebruchs, sondern danach kam dann die Sünde der Lüge und sogar des Totschlags, des Mords. Er ließ dann den Ehemann dieser Frau ermorden, töten und führt es auch sehr viel Unheil in sein Leben. Das ist für uns ein negatives Bild, was uns nochmal daran erinnern soll, wie wichtig es ist, wirklich unsere Augen zu beherrschen. Es geht nicht darum, dass wir nichts anschauen dürfen. Aber eben gerade hier, diese lüsternen Blicke können uns wirklich in eine tiefe, schwere Sünde führen. Deswegen finden wir auch im Alten Testament, im Buch Hiob 31, Vers 1 bis 2, diesen schönen Vorsatz von diesem großen Dulder, dem Hiob, wo er sagt: Einen Bund schloss ich mit meinen Augen, nie eine Jungfrau lüstern anzusehen. Was wäre sonst mein Teil von Gott dort oben, mein Erbe vom Allmächtigen in der Höhe? So, wir sehen hier gerade, wie der heilige Hiob, können wir sagen, wirklich gekämpft hat, schon im Alten Testament, und wirklich sich bemüht hat, keine Frau lüstern anzuschauen. Wir wissen ja, in der Taufe wird uns die Erbsünde weggenommen, getilgt, aber die böse Begehrlichkeit bleibt. Ohne Versuchung gibt es keine Tugend, ohne Kampf keinen Sieg. Deswegen geht uns gerade auch wieder der neue Katechismus ein in der Beschreibung zum neunten Gebot. Einmal zur Läuterung des Herzens und zweitens zum Kampf um den Sieg, Kampf um die Reinheit. Beim ersten Punkt, Läuterung des Herzens, hören wir eben wieder diese zwei Zitate von Jesus, wo Jesus sagt: Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht. Matthäus 15, 19. Wir hören auch von Jesus die Seligpreisung: Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Matthäus 5, 8. Der Katechismus schreibt unter anderem dazu: Den Herzensreinen ist verheißen, dass sie Gott von Angesicht zu Angesicht schauen und ihm ähnlich sein werden. Ein reines Herz ist Voraussetzung der Gottesschau. Schon heute befähigt es uns, die Dinge im Lichte Gottes zu sehen und andere als Nächste anzunehmen. Es lässt uns den menschlichen Leib, unseren eigenen wie den des Nächsten, als Tempel des Heiligen Geistes, als Spur der göttlichen Schönheit wahrnehmen. Also wir sehen ja auch das Ziel angedeutet, wenn Gott von uns diesen reinen Blick verlangt, dann nicht nur eben damit wir uns üben, in der Selbstbeherrschung, dass wir die böse Begehrlichkeit bekämpfen, sondern vor allem, damit wir Gott schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Da sehen wir auch, dass es sich wirklich lohnt zu kämpfen, auch wenn es nicht leicht sein wird. So kommen wir dann zu diesem wichtigen Punkt, Kampf um die Reinheit. Sehr wichtig ist schon das, was der heilige Augustinus gesagt hat. Er hat etwas, eine Stelle aus dem Alten Testament umgesetzt, aber es ist der gleiche Inhalt. Er sagte: Ich glaubte, die Enthaltsamkeit sei Sache der eigenen Kraft. Denn in meiner Torheit wusste ich nicht, was geschrieben steht, dass keiner enthaltsam sein kann, außer wem Gott es gibt. Du hättest es mir gegeben, wenn ich mit innerlichem Seufzen dein Ohr bestürmt und in gefestigtem Glauben meine Sorge auf dich geworfen hätte. Also der heilige Augustinus erinnert uns an die Macht des Gebets. Hier dürfen wir auch erinnern vielleicht an eine Irrlehre, die schon im Jansenismus vorhanden war, wo behauptet wurde, dass es Sünden gibt, wo wir machtlos sind, ohnmächtig. Gerade wenn es um die heilige Reinheit geht, dann kann jemand sagen: Ja, ich habe keine Kraft, schaffe ich nicht. Es gibt so viele Versuchungen, ich habe schon angedeutet, die Medien, das Internet, die Reklamen, dass man fast ausgeliefert ist, fast ohnmächtig ist. Aber wie gesagt, es ist eine Irrlehre. Gott lässt nicht zu, dass wir uns über unsere Kräfte versucht werden, wenn wir beten, wenn wir die Gelegenheiten meiden. Ich erinnere nochmal an das Gebet an die Gottesmutter: O Maria, bewahre mich vor der Sünde. Ich durfte es selber erfahren bei einer Person, die täglich schwer in eine unreine Sünde gefallen ist, wo ich dieser Person als Rat gegeben habe, sie möge doch täglich die Gottesmutter bestürmen und Maria bewahre mich vor dieser Sünde. Als sie sich dann nach 3 Monaten wieder fragte, ja, wie oft bist du gefallen? Dann hörte ich die schöne Antwort, kein einziges Mal mehr. So sehen wir wirklich die Hilfe der Gottesmutter, die Kraft des Gebets. Aber wie gesagt, zum Kampf um die Reinheit gehört nicht nur das Gebet, sondern es gehören auch die anderen Dinge dazu. Vor allem nennt hier der Katechismus die Schamhaftigkeit. Im Katechismus lesen wir, Reinheit verlangt Schamhaftigkeit. Diese ist ein wesentlicher Bestandteil der Mäßigung. Die Schamhaftigkeit wahrt den Intimbereich des Menschen. Sie weigert sich zu enthüllen, was verborgen bleiben soll. Sie ist auf die Keuschheit hingeordnet, deren Feingefühl sie bezeugt. Sie lenkt Blicke und Gesten entsprechend der Würde der Menschen und ihrer Verbundenheit. Katechismus Nummer 2521. Und dann geht es über eben in ganz konkrete Punkte. Zu einmal zur Erziehung der Kinder. Wir hören auch wieder im Katechismus die Nummer 2524 und dann 26. Kinder und Jugendliche zur Schamhaftigkeit erziehen, heißt Achtung vor der menschlichen Person zu wecken. Die sogenannte Permissivität der Sitten beruht auf einer irrigen Auffassung von der menschlichen Freiheit. Die Entwicklung der Freiheit bedarf der Erziehung durch das sittliche Gesetz. Von den Erziehern ist zu verlangen, dass sie der Jugend eine Unterweisung vermitteln, welche die Wahrheit, die Eigenschaften des Herzens und die sittliche und geistige Würde des Menschen achtet. Wenn ich dann auf meine eigene Familie zurückschaue, dann darf ich Gott und der Gottesmutter danken, dass ich wirklich solche Eltern haben durfte, die uns entsprechend diesen Vorschriften erzogen haben. Denke hier einmal an das gemeinsame Abendgebet, den täglichen gemeinsamen Rosenkranz, aber dann auch daran, wie der Papa immer wieder uns aus eigener Schrift vorgelesen hat oder andere christliche Texte, wo wirklich schon unser Geist von uns kleinen Kindern richtig geformt worden ist. Ich denke auch daran, dass wir immer wieder gemeinsam zur Heiligen Beichte gefahren sind, zum Franziskanerklösterchen, seine große Hilfe war. Und auch, dass die Mama sehr wohl darauf geachtet hat, dass zweideutige Redereien oder dumme, unkeusche Scherze überhaupt nicht gekommen sind in unserer Familie. Auch wenn ich ans Fernsehen zurückdenke, dann war es manchmal nicht so einfach, aber immer wenn irgendetwas Unmoralisches kam, wurde der Fernseher abgeschaltet und es war uns eine ganz große Hilfe, dass die Mama uns wirklich damals so bewahrt hat davor. Und auch mit den Zeitschriften hat die Mama sehr aufgepasst, dass wirklich keine unmoralen Zeitschriften in unser Haus kamen. Sie hat uns auch auf diese Weise sehr geprägt. Aber sie hat uns nicht nur Verbote eingeprägt, sondern auf der anderen Seite auch dafür gesorgt, dass katholische, gute, christliche Zeitschriften in unsere Hände gekommen sind, die wir dann gelesen haben, auch wieder hier, um unseren Geist zu prägen, um uns zu formen, so wie es sein sollte. Weiterhin im Katechismus, auch zur Schamhaftigkeit, 2522. Die Schamhaftigkeit schützt das Geheimnis der Personen und ihrer Liebe. Sie lädt zur Geduld und Mäßigung in der Liebesbeziehung ein. Sie verlangt, dass die Bedingungen der endgültigen Bindung und wechselseitigen Hingabe von Mann und Frau erfüllt seien. Ein sehr schöner Artikel war vor kurzem in der Frankfurter Zeitung über ein junges Ehepaar. Eigentlich ist es für uns Christen etwas ganz Normales, aber für die Welt war das schon etwas Besonderes, so dass sie es sogar abgedruckt haben als ein Beispiel von einem jungen Paar aus Amerika, die sich vorgenommen haben, strikte Regeln einzuhalten, um keusch in die Ehe zu gehen. So unter anderem steht dort in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das Paar hatte sich 2006 kennengelernt, seit Juli waren sie verlobt. Als strikte Verfechter vorehelicher Abstinenz hatten sie den Pakt geschlossen, sich vor der offiziellen Trauung nicht einmal auf den Mund zu küssen. Ein weiter wichtiger Punkt, nie zu zweit alleine in einer Wohnung. Die beiden, dieses Paar, haben auch sich vorgenommen, um selbst nicht in Versuchung zu geraten, sich eben an strikte Regeln zu halten. Nach eigenen Angaben waren sie nie zu zweit alleine in einer Wohnung. Auch kuschelnd auf dem Sofa liegen war tabu. Das ist eigentlich ein sehr schönes Zeugnis gewesen, gerade auch jetzt für die Menschen, die davon nichts mehr wissen. Aber eben bezeugt uns wiederum, Gebet ist wichtig, aber Gebet allein ist zu wenig. Wir müssen die Gelegenheiten meiden, um in der Reinheit bleiben zu können. Wichtig ist dann auch noch der weitere Punkt, was die Kleidung betrifft. Bei dem steht im Katechismus, zur Schamhaftigkeit gehört auch Bescheidenheit. Sie beeinflusst die Wahl der Kleidung. Wo sie die Gefahr einer ungesunden Neugier vermutet, gebietet sie Schweigen und Zurückhaltung. Sie wahrt Diskretion. Ich denke zurück an eine Predigt, die ich gehalten habe, mal in einem Marienwallfahrtsort. Da habe ich gerade auch hingewiesen an die Kleidung und den Mädchen gesagt, wenn sie die Kleidung wählen, dann sollen sie sich doch bitte fragen, würde die Gottesmutter das da anziehen? Wenn nicht, dann sollen sie einen großen Sack nehmen, das alles reinstopfen und wegwerfen. Oder eben jüngeren Mädchen geben, denen das normal passt, diese Kleidung. Es war dann schön von mir zu hören, dann nach ein paar Jahren, dass mir ein Mädchen, das es damals gehört hat, geschrieben hat, dass eben, wenn sie ihm sich begleitet, dann denkt sie an dieses Wort. Würde die Gottesmutter das anziehen oder nicht? Das ist eine große Hilfe. Dann noch ein letzter wichtiger Punkt, um wirklich in der Reinheit zu bleiben, ist die Gesellschaft. Welche Gesellschaft wähle ich? Meine Mama hat es uns damals schon als Kindern immer wieder gesagt, passt auf, es ist wie mit einer Kiste, wo Äpfel drin sind. Es reicht, dass ein fauliger Apfel dabei ist und dann stecken sich die anderen Äpfel auch alle an. Und so müssen wir aufpassen. Wenn wir die Kinder gut erziehen, aber sie dann in schlechte Gesellschaft kommen, können sie ganz schnell auf Abwege kommen. Da, wo eben nicht geachtet wird auf das 9. Gebot, wo nicht geachtet wird auf die Reinheit. Sehr schön hat es auch der Pfarrer von Ars seinen Pfarrkindern beigebracht. Sie haben einmal ein Feuer am Abend gehabt, ein kleines Feuerlein. Dann hat der Pfarrer von Ars Stroh genommen, hat es aufs Feuer geworfen und hat laut gerufen, brenne nicht, brenne nicht. Da haben die Leute gelacht und gesagt, ja, du sagst, du brenne nicht, schmeiß Stroh ins Feuer, das muss ja brennen. Darauf sagte der Pfarrer von Ars, ja, seht ihr, das wisst ihr. Aber ebenso ist es, wenn ihr die jungen Leute in gefährliche Veranstaltungen lasst oder in gefährliche Gesellschaften und dann denkt, dass sie dann rein wieder zurückkommen. Wir wissen ja, dass der Pfarrer von A sogar ein strenger Verfechter war, dass man sogar oft auf dem Tanzboden sehr aufpassen muss. Eher war er dafür, dass die Leute überhaupt nicht tanzen sollen, weil bereits hier schon die Begierde erweckt werden kann und zur Sünde führen kann. Zum Abschluss ist hier noch das schöne Beispiel gegeben von Leonardo da Vinci. Er malte das berühmte Gemälde, das Abendmahl, und suchte einen schönen jungen Mann, den er malen könne. Und da fand er den Pietro Bandinelli und malte ihn. Nach 2 Jahren war er dann so weit, dass ihm nur noch die Figur des Judas gefehlt hat. Dann ist er missmutig durch die Stadt gegangen, weil er hat nicht den richtigen Typen gefunden, eben jemand, der nicht schön ist, irgendwie, wo man sieht, dass er verkommen und runtergekommen ist. Aber nach einiger Zeit hat er einen gefunden und hat ihn gefragt, ob er nicht im Hotel sitzen möchte. Der hat gerne Ja gesagt. Als dieser Mann dann vor dem Gemälde stand, hat er leise zu weinen anfangen, weil dieser heruntergekommene junge Mann war der gleiche, der 2 Jahre zuvor den Christus dargestellt hat. Innerhalb von 2 Jahren ist er durch das schlechte Leben, den schlechten Lebenswandel so heruntergekommen, dass er dann als Judas fungiert hat. Da sehen wir, wie wir Acht geben müssen auf die Begierden, um wirklich aufzupassen am Anfang. So wie es der heilige Franz von Sales so schön sagt, aufpassen, weil am Anfang zieht der böse Geist an einem Härchen. Er möchte nur ein Härchen haben. Nachher 2 Härchen, dann den ganzen Kopf und dann hat er den Menschen ganz. Eben diese Härchen, diese Kleinigkeiten, sind diese unreinen Blicke.
Pater Gabriel, es ist wunderbar, Ihnen zuzuhören. Leider muss ich jetzt eine kleine Unterbrechung machen, denn unsere Sendezeit sieht nur noch 2 Minuten vor. Darf ich Sie bitten, dass Sie ein Ende jetzt ins Auge fassen? Es ist wunderschön, ja, was Sie über die Familie, über die Ehe, über die Keuschheit, alles Dinge, die aus dieser Sicht eben wirklich für uns ganz lebendig und ganz, ganz wertvoll werden. Und das sind Dinge, die Mentalität der Welt einfach schon ausgegrenzt hat und ausgesondert hat. Sprechen Sie bitte jetzt Ihren Vortrag zu Ende. Ich wollte Sie nur, eben weil es eben die Zeit zu Ende ist schon.
Ja, ist gut. Mir fehlt eigentlich nur ein Satz, dann bin ich fertig. Eben was sehr wichtig ist, um dies in der Reinheit zu bleiben, ich habe es schon angedeutet, ist die Hilfe der Gottesmutter und auch gerade an Maria. Die Weihe an Maria, an ihr unbeflecktes Herz, an ihr reinstes Herz. Ein schönes Beispiel ist vom kleinen Josef, der zu seiner Mutter nach Hause kam und ihr sagte, Mutter, soeben komme ich aus der Kirche. Dort habe ich Maria vor ihrem Bilde das Allerbeste, das Allerschönste geschenkt, was ich ihr schenken konnte. Ich habe ihr versprochen, ich wollte immer die schöne Tugend der heiligen Reinheit lieben und treu bewahren. Und dieser kleine Josef war da niemand anders als der große heilige Papst Pius X. So sehen wir, wie die Gottesmutter uns wirklich helfen kann. So wünsche ich allen wirklich, dass sie voller Zuversicht, voller Trauen sich immer wieder an Maria wenden, weil sie will und sie kann uns helfen.
Dürfen wir Sie jetzt zum Abschluss bitten um einen Segen, einen marianischen Segen, wie er aus einem solchen Priesterherzen nur kommen kann.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Auf die Fürsprache der unbefleckten Gottesmutter Maria, der Königin der Liebe, alle Engel und Heiligen, segne, stärke und schütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir beten darum, dass viele, viele Menschen diese Worte hören dürfen, die es wirklich von einer Reinheit erstrahlen und die uns wirklich zurück zu dem führen, was wir in Wahrheit sind. Wir müssen Tempel des Heiligen Geistes, wir müssen Tempel Gottes sein. Auch in einer Welt, die alles andere als Vorbild sich uns hinstellt, die dabei ist, schon von klein auf jede Schamhaftigkeit in den Kindern zu zerstören, die das systematisch betreibt. Aber wir können dieses Licht weitertragen. Wir müssen dieses Licht weitertragen. Die im Dunkel sind, werden sich an diesem Licht, das wir in dem Herzen haben, orientieren können. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.